Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Muss nur noch der Zugang zur Welle vielleicht noch ein bisschen dran gearbeitet werden, wenn ich das hier zugehört habe.
Nee, der ist Teil der Erfahrung. Also das ist schon, Moritz hat recht, ein bisschen Guerilla-Style, aber ich war einmal in Prag auf der Welle und hat uns Gewitter überrascht, auf der Moldau. Mit Starkregen und dann sind wir dann quasi dort weggeschwommen und dann kam die Wasserpolizei noch vorbei, aber man kennt sich, man winkt und das ist schon alles ein Gesamtpaket. Alleine das zur Welle schwimmen und das Zurückschwimmen, das ist wirklich ein interessanter Weg. Weiß nicht, wie das in Deutschland wäre, Moritz, mit Haftungsfragen, aber es ist wirklich, sollte man mal gemacht haben, aber auch dort wollen sie, dass wenn man zum Surfen kommt, eine quasi Initialstunde macht mit einer Einweisung.
Ja, willkommen zurück zu Wellenlänge, deinem Landlocked Surf Podcast. Letzte Woche war es bei mir ja mal so komplett off-topic, ne? War mir einfach mal wichtig, über das Thema Tierleid in Deutschland zu sprechen. Und ich danke allen, die mir bis zum Ende zugehört haben. Und ich danke vor allen Dingen auch für das Feedback, das ich bekommen habe. Das war tatsächlich durchweg positiv. Muss natürlich auch sagen, wenn man sich diesen Film, den ich da beschrieben habe, mal angeschaut hat, dann kann man, glaube ich, auch keiner anderen Meinung sein oder nichts anderes sagen, als dass da was dran ist oder man schweigt halt einfach. Dennoch danke an jeden, der mir geschrieben hat. Ich habe auch ein paar Spotify-Songs bekommen, werde ich hier jetzt nicht mit auflisten in meiner Liste, weil es einfach irgendwie zu off-topic ist, aber trotzdem auch danke dafür. Wer die Folge verpasst hat, dauerte keine 20 Minuten, hört doch einfach nochmal rein, ist einfach ein Thema, das uns als moderne Gesellschaft wirklich nicht egal sein sollte. Von daher, hört gern noch mal rein. Wer etwas weiter in das Thema Veganismus einsteigen will und gleichzeitig Interesse an großartiger und teils ja wirklich philosophischer Departierkunst hat, dem empfehle ich hier gern noch eine Podcast-Episode von dem Podcast Unscripted. Zu Gast ist da die Raffaela Raab, die selbsternannte militante Veganerin. Und das ist irre spannend zuzuhören. Gerade so im letzten Drittel, wo sie wirklich über Veganismus direkt diskutieren. Ich habe echt großen Respekt vor der Frau als Aktivistin und vor ihrer knallharten logischen Argumentation, aber auch vor dem Host, dem Ben, für eine super stringente und fokussierte Moderation und echt eine sehr geduldige Art, die er da an den Tag legt. Das kann ich echt nur empfehlen, hört mal an, geht echt lange, geht 3 Stunden dieses Interview, aber ich habe es weggesuchtet, war richtig geil. So ein Interview würde ich auf dem Niveau auch echt gern mal führen, muss ich ja echt zugeben. Ja, nun aber zurück zu mir und meinem Podcast. Ich finde ja selbst, ich werde schon auch stetig besser in meiner Gesprächsführung, will ich mich mal nicht unter den Scheffel stellen hier. Ich nehme mir vor, immer wieder auch in Zukunft ökologische und auch gesellschaftspolitische Themen anzusprechen. Wie versprochen war das letzte Woche aber wirklich mal eine ganz große Ausnahme. Heute ist wieder Kurs Richtung Welle. Versprochen. Wir bleiben dabei aber im Inland. Und zwar im schönen Prag, der goldenen Stadt. Dort fand nämlich vor ein paar Wochen das erste europäische Riversurf Summit statt. Organisiert war das von den Gründern der örtlichen Welle in der Moldau und Paul, dem Hauptinitiatoren der geplanten LAN-Welle in Gießen. Ziel war es dort, die unterschiedlichen Wellenprojekte Europas bzw. eventuell darüber hinaus sogar, sowie sonstige Akteure in den Zusammenhang zu vernetzen, um gemeinsam das Riversurfen weiter nach vorn zu bringen und ja, einfach für mehr Wellen in Europa oder sogar der Welt zu sorgen. Ich habe mit Paul von der LAN-Welle und Moritz von der IGSM München gesprochen, den kennst du eventuell auch noch aus der vorhergegangenen Episode zum Eisbach. Und also was da auf die Beine gestellt wurde, war echt ein tolles Event in einem super tollen Umfeld. Und da hören wir heute einiges drüber. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paul, hallo Moritz, willkommen im Podcast.
Guten Morgen.
Hallo Benni.
Wir wollen heute über den ersten europäischen Riversurfing Summit in Prag sprechen. Das hauptsächlich von dir, Paul, und von deinem Kollegen aus Prag organisiert war und die IGSM war entsprechend auch mit dabei, nebst mehreren anderen Organisationen und Akteuren. So als Einstiegsfrage würde ich erstmal gern wissen, welches von den vielen leckeren tschechischen Bierchen denn das populärste da vor Ort war.
Also ich glaube, wir haben hauptsächlich das Pilsener getrunken, ne? Pilsener Urquell. Und wir hatten sogar eigenes Bier dabei. Wir haben auch ein Fass Augustinerbier
Gastgeschenk
bei unserem Auto.
Ja, das klingt gut. Aber generell sollten wir ja gleich mal darauf aufmerksam machen, das war kein reiner Partytreff da vor Ort, sondern es war echt, ich habe mir die euer Programm, eure Agenda mal angeguckt, war echt vollgepackt mit Programmen und unterschiedlichsten Vorträgen, Diskussionen und Akteuren, die da irgendwo was beigetragen haben. Was gab es denn vor allem zu hören, was gab es zu lernen, was würdet ihr so als Highlights der Veranstaltung nennen?
Ja, das ist, würde ich sagen, recht vielfältig, was sich da ergeben hat. Und viele Beiträge haben ihren vollen Einschlag erst erzeugt, wenn man sie dann mal in ganzer Breite gehört hat. Ich hatte natürlich ein paar Vorabinformationen. Aber ich sag mal so, was ich ganz spannend fand, war halt das Thema, was die Flusswellen alle beschäftigt. Das ist die Strömung hinter der Welle, die Second Hydraulic, wie man auch gerne sagt, der durchaus gefährlich und kompliziert sein kann. Und da hat zum Beispiel einmal der Robert Meyer-Staude, unser Professor aus München, recht eingängig erläutert, wie die Thematik überhaupt zustande kommt. Und dann hat Surf Anywhere aus Kanada danach ja eingehakt und dann ein paar technische Lösungen angedeutet oder gezeigt sogar, wie man dieses Problem ihrer Ansicht nach lösen kann und das in Kanada sogar teilweise schon passiert ist.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr spannender Aspekt. Ist das denn bei den bestehenden Wellen, die jetzt so existieren, sei es in München oder in Hannover oder in Nürnberg oder in Pforzheim, oder ist das da überall immer noch so ein Problemchen zumindest, das man im Nachhinein nochmal angehen muss?
Also ich weiß, ich war selber noch nicht in Nürnberg. Ich glaube, Paul, du kannst da mehr erzählen. Aber ich glaube, in Nürnberg zum Beispiel kann diese Second Hydraulic schon relativ stark sein, so dass man ab und zu in der Welle hängen bleibt. Deswegen gibt es auch so einen Notausknopf. Das ist halt, glaube ich, was man immer erst weiß, wenn die Welle dann wirklich gebaut ist. Also man kann da schon viel machen mit Strömungssimulationen und auch mit Modellversuchen, aber letztendlich weiß man es dann wirklich erst, wenn die Welle steht, ob diese Second Hydraulic irgendwelche gefährlichen Rückströmungen erzeugt zum Beispiel. Und ich glaube, in Ebensee am Anfang hatten sie auch Probleme damit und haben da nachträglich noch ein bisschen was getuned an der Welle und da ein paar Einbauten verändert, damit es besser wird.
Ja, auf jeden Fall schon mal ein spannender Punkt von vielen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich zu einigen weiteren. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es ein Gespräch mit dir damals war, Moritz, oder ob das auch mit der Steffi von Wolfratshausen damals war. Es existiert ja schon seit längerem so diese, mein Gesprächspartner hat es damals die Selbsthilfegruppe von queeren Ruhrländer genannt, die irgendwo in den deutschen Initiativen schon irgendwo so ein Stück weit bestand. So ein europaweites Treffen jetzt ist ein Stück weit die nächste Ebene davon, würde ich mal sagen. Wie kam es denn eigentlich zur Idee davon? Was ist genau der Sinn hinter?
Ja, es hat sich bei mir eigentlich im Rahmen unseres eigenen Surfprojekts der Lahnwelle ergeben. Und es fing eigentlich so an, dass ich versucht habe, möglichst viele Wellen in Europa selber zu surfen und einfach dadurch in Kontakt kam. Es fing dann an quasi mit Ebensee, dem Almkanal. Dann habe ich mal mit Annecy telefoniert, weil es mir immer wichtig ist, wie haben die ihre Welle konstruiert, wie ist es dort vor Ort, was sind ihre Erfahrungswerte. Und dann gab es, glaube ich, von Moritz sogar aus der München-Ecke den ersten Hinweis, es gibt in Prag eine neue Welle, die dieses Jahr aufgemacht hat. Und keiner hatte Informationen. Dann habe ich die mal angeschrieben, freundliche Nachricht bekommen und bin dann einfach auch nach Prag. Ich hatte Glück, ich war eh beruflich dort unterwegs und habe in Prag mal Hallo gesagt. Und dann habe ich Martin Leskovjan vor Ort kennengelernt und die haben gerade ihr Eröffnungskontest geplant. Er hatte wirklich wenig Zeit und zwischen Tür und Angel hat er mir so ein paar Infos zugerufen und er sagte eigentlich, er würde gerne ein Treffen der europäischen Wellen, die es schon gibt, quasi initiieren. Und habe ich kurz überlegt, habe ich gesagt, das sind ja nicht so viele, wie wäre es, wenn die Flusswelleninitiativen dazukommen und vielleicht noch die Menschen, die Wellen bauen können. Und sagte er so, das klingt nach einer guten Idee. Dann haben wir uns getrennt und dann war die Idee im Raum. Und dann bin ich quasi mit der Idee zurück und dann war das nächste Treffen der deutschen Flusswellen, wo Moritz dann auch dabei war und mir fiel auf über die vielen Besucher anderer Wellen, dass alle dieselben Themen haben, Haftbarkeit, Umwelt, Betriebskosten, Wartung etc. Und dachte mir, ein Austausch der europäischen Wellen wäre äußerst hilfreich, um gemeinsam Probleme anzugehen und von Erfahrung zu profitieren. Und das wurde dann von der Gruppe auch sehr wohlwollend aufgenommen und dann habe ich dann angefangen, mal die Fäden zu ziehen.
Ja, Und da kam wahrscheinlich schnell eine ganze Menge zusammen, die da auch alle irgendwo Interesse hatten. Waren es dann alles geladene Gäste? Konnte man sich quasi selber noch mit einladen, wenn man einfach jemanden war, der irgendwie auch an so einem Projekt schon rumdenkt, aber noch nichts Konkretes hat?
Wir haben zuerst mal versucht, da das ja unser Aufschlag war, das Unterfangen nicht zu groß werden zu lassen. Und die Idee war, dass wir so grob sagen, von den Flusswellenprojekten, die wir kennen, können ungefähr 2 Leute pro Projekt kommen, damit auch der Aufwand für uns, was die Organisation angeht, überschaubar bleibt. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. München kam ganz gut besetzt an, aber es hat uns auch sehr gefreut. Die haben auch die meiste Expertise fast im Gepäck, was Surfen angeht.
Haben ja auch mehr Wellen. Also 2 Personen pro Welle heißt ja dann schon 6.
Genau.
Und so haben wir erstmal alle Wellenprojekte, die wir kennen, angeschrieben, ob sie gerne vorbeikommen möchten. Und das hat ganz gut funktioniert.
Ja, das heißt also, es besteht grundsätzlich immer so ein Interesse von den bestehenden Projekten. Auch die, die jetzt ihr Projekt durch haben, ob es eine Leinewelle, Dauerwelle, Black Forest Wave oder was alles so ist, die sind da schon auch weiter mit im Boot und unterstützen weitere Projekte, die oder Leute, die aktiv werden.
Die haben ja mit die wertvollsten Informationen, weil sie wirklich schon eine Welle fertiggestellt haben. Das heißt, die haben all diese Vorgänge, die bei uns noch vor uns liegen und bei anderen noch viel mehr, einmal durchexerziert und sind alle wahnsinnig hilfsbereit und teilen wirklich alle Informationen, kann man sagen, fast uneingeschränkt. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Support aus gerade der Community der schon fertigen Flusswellen.
Ja, das ist cool. Das ist ja wirklich, wirklich sehr löblich. Ich meine, die Leute, die das durchgeboxt haben, die wissen auch, was es für ein Weg ist und was es für ein mega Unterfangen war, das durchzuhalten. Ne? Von daher wäre auch schon fast traurig, wenn die nicht sagen würden, jetzt versuche ich auch die Neue zu unterstützen auf ihrem Leidensweg. Muss man ja schon oft sagen, glaube ich. Ne? Wie sieht's denn mit so kommerzielleren Projekten an? So pumpenstehende Wellen, fällt sowas auch grob noch in diese Szene mit rein oder sind die da eigentlich eher außen vor und haben da wenig beizutragen oder wenig Interesse?
Ja, also da haben wir jetzt gesagt, die wollen wir erstmal nicht dabei haben, weil wir da auch wenig Gemeinsamkeiten sehen. Also die beschäftigen natürlich ganz andere Themen als jetzt die Flusswelleninitiativen. Und uns geht's auch vor allem darum, so Community-geführte Flusswellen zu fördern, wo man halt Surfen wirklich als Breitensport machen kann, auch wenn man nicht viel Geld in der Tasche hat. Und das ist uns ein wichtiges Thema. Also wir haben nichts gegen pumpenbetriebene Wellen, aber allein von den Themen, die Leute beschäftigen, die sowas betreiben oder sowas bauen, gibt's halt da, glaube ich, wenig Gemeinsamkeiten. Und deswegen beschränken wir uns jetzt erstmal auf die nicht kommerziellen Flusswellen. Oder ich meine, kommerzielle Flusswellen gibt es bisher, glaube ich, nur die in Ebensee. Solche Leute, das ist noch in Diskussion, die kann man natürlich auch mit aufnehmen. Da zahlt man jetzt auch wenig Geld, also das macht sicherlich Sinn. Genau, die meisten Flusswellen sind eh nicht kommerziell und vereinsbasiert.
Ja, okay, gut. Werbung. Oh, Kacke doch, schon wieder Ende November. Das heißt, du weißt schon, ne? Fehlt dir noch ein Weihnachtsgeschenk für deinen Surfbuddy? Schau gern einmal in meinen überarbeiteten Audioblog-Eintrag rein. Ich halte ab dem heutigen Tage Ausschau nach coolen Artikeln aus der Surfszene, die als Geschenk für deinen Surfbuddy taugen und stell die in so einem kleinen Blog-Eintrag einmal verbal in Audio und auch schriftlich kurz vor. Dabei sind auch einige meiner bisherigen Podcast-Werbepartner schon vertreten. Schau da gern mal rein für eine kleine Inspiration. Und falls du irgendwas vermisst und sagst, das ist ein super cooles Geschenk für eine Surferin, dann schreib mir doch gerne und ich nehme das gerne mit auf, wenn ich das genauso sehe zumindest. Dabei sind halt ein paar Affiliate-Links, an denen ich beteiligt bin. Wenn ihr da was drüber kauft oder den Link klickt, bekomme ich was dafür und unterstütze meinen Podcast. Es sind aber auch zahlreiche Sachen, die ich einfach cool finde und die ich so mit reinschreibe. So ein entsprechender Affiliate-Link wird natürlich jeweils gekennzeichnet sein. Schau gern rein, ich verlinke den Blogbeitrag in den Shownotes. Prag ist ja, kann man erstmal sagen, generell ein toller Rahmen für so ein Treffen. Ganz schön, sich in Prag zu treffen immer, denke ich, eine Stadt, wo ich immer gerne bin. Mich würde ja mal jetzt einmal so ganz klischee-mäßig interessieren, wie klassisch, wie Rock'n'Roll-mäßig diese Riversurf-Szene noch so aufgebaut ist. Haben die meisten Leute, die da waren, in Hotels übernachtet und sind dann abends irgendwie nach Hause, oder haben auch viele da irgendwie in ihrem Van oder in der Location gepennt?
Ich glaube, die Bandbreite war riesig. Es haben Leute wirklich direkt in dem Surfhaus vor Ort gepennt, also auf Isomatten und in Schlafsäcken, ganz klassisch, direkt davor im Surfvan. Airbnb war dabei und auch Hotels. Also ich sag mal so, das Altersspektrum hat sich auch ganz gut durch die Altersgruppen gezogen, kann man
auch
sagen.
Auch so ein Punkt, der dabei relevant ist, ja. Ja gut, schön, hört sich doch super an. Wie sieht's mit den Anbietern von Wellentechnologie aus? Da hat der auch viele angeschrieben gehabt. Und wie war die Resonanz da?
Also ich hatte die Idee mal in den Raum geworfen und habe mit allen schon mal Kontakt gehabt wegen unserem eigenen Wellenprojekt und hatte dadurch auch viele Kontakte und habe die einfach mal angeschrieben. Wer für mich relativ neu war, war Josef Bauer, der Bratislava konstruiert hat und selber gerade versucht, in Wien und Graz eine Welle zu machen. Mhm. Und die habe ich einfach alle mal angeschrieben. Das sind meines Zählens nach ungefähr 7 Firmen und Ingenieure weltweit, die eine Welle bauen und konstruieren können. Und davon haben wir es geschafft, 6 vor Ort zu vereinen. Nummer 7, Ben Nielsen, war leider gerade auf einer kleinen Auszeit unterwegs und deswegen hat er sich entschuldigen lassen. Aber ansonsten haben wir es geschafft, alle weltweit relevanten Konstrukteure und Firmen da nach Prag einzuladen.
Ja, wow.
Mit Einschränkungen aus Kanada, Surf Anywhere war da natürlich über quasi Internet zugeschaltet. Die wollten jetzt nicht rüberfliegen. Das war schon sehr schön.
Ja, krass. Und die haben alle quasi auch einen Vortrag gehalten über ihre Lösungsansätze und ähnliches, ja?
Jeder hat einen einzelnen Vortrag gehalten, ungefähr von 30 Minuten, wurde manchmal auch natürlich ein bisschen überzogen, weil man sich gerne auch in Details verliert, aber das war schon super detailliert und ich glaube, wir waren alle überrascht, wie viele neue Sachen wir dort mitnehmen konnten. Also auch alteingesessene Surfer wie, glaube ich, Moritz konnten da wirklich noch ein paar neue Sachen mitnehmen.
Ja, super spannend, auch dass es so viele Anbieter mittlerweile gibt, die sowas bewerkstelligen. Die Moldau-Welle ist ja so eine, ist ja, wie ich schon von dir hörte im Vorgespräch, so ein richtiges DIY-Projekt. Die haben also quasi gar keinen Anbieter da im Hintergrund. Was haben die da genau gemacht? Und hätte der Hausmeister Walter Strasser das besser gekonnt? Oder ist das gelungen?
Also ich bin immer wieder überrascht, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, was sie dort in Prag gemacht haben, weil wenn man sich mit den deutschen Themen auseinandersetzt, dann hat man ziemlich viele Hürden vor sich. Ich versuche mal Prag so grob wiederzugeben, wie es passiert ist. Die haben einen lokalen Wasserbauingenieur, Wojta Baresch, und der hat gesagt, er könnte ihnen helfen, da eine Welle zu konstruieren. Und das ist oberhalb von einem alten Slalom-Wildwasserpark für Kajak. Und da können die relativ leicht selber die Moldau an der Stelle trockenlegen mit wenig Aufwand, was ja immer das Wichtigste ist. Mhm. Und dann haben die für, glaube ich, 20.000 Euro eine Holzkonstruktion dort reingesetzt und haben die dann mal scharf gestaltet. Und was passierte? Es war keine richtige Welle. Alle waren unglücklich. Dann wurde der Ingenieur wieder quasi beigeholt und gesagt, hier, wir müssen nachbessern. Das hat er getan. Dann wurden, wie gesagt, ich glaube, so grobe Zahlen im Kopf zu haben, 30.000 Euro investiert. Dann wurde die Welle rekonstruiert, wurde wieder scharf geschaltet und sie war fantastisch. Mhm. Und man muss sich überlegen, die brauchen nicht mal eine Baugenehmigung dafür in Prag, in der Moldau, weil das aus Holz ist und damit als temporäres Bauwerk gilt. Also die haben dort Möglichkeiten und ein Engagement. Ich glaube, davon kann jeder, der hier im oder im deutschsprachigen Raum versucht, eine Welle zu bauen, nur träumen. Das ist wirklich fantastisch.
Ja. Super spannend. Auch würde das auch auf Deutschland von der Umsetzung her, zumindest was Baugenehmigung angeht, so einfach funktionieren?
Also ich kann jetzt nur für unseren Abschnitt hier sprechen, mit Themen wie Bundeswasserstraße etc., das halte ich für ausgeschlossen. Ja. Ich kann es ja mal zur Sprache bringen mit meiner Erfahrung jetzt aus Prag, was das Wasserschifffahrtsamt sagt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass auch nur ansatzweise so gut bei uns funktionieren würde.
Ja, das bezweifle ich auch. Also um eine Baugenehmigung kommt man vielleicht noch drum rum, aber man braucht zumindest eine wasserrechtliche Erlaubnis, um den Einbau da einzubringen. Und das sieht man schon, dass das in Tschechien das alles mit viel weniger Bürokratie verbunden ist als bei uns in Deutschland. Also auch was zum Beispiel den Zugang zur Welle angeht, das ist ja schon ein bisschen abenteuerlich. Man muss da quasi durch die ganze Moldau erstmal durchschwimmen, gucken, dass da keine Schiffe durchfahren. Ja, da muss man auf einer relativ schmalen Mauer, die so 3 Meter hoch ist, da ungefähr 500 Meter nach vorne laufen, zur Welle, noch über irgendwelche Drahtseile rübersteigen. Und dann ist man bei der Welle erst. Also das ist schon ein bisschen guerillamäßig, sage ich mal. Aber also die Welle ist super, macht total Spaß und freut mich, dass sie das geschafft haben mit so geringen finanziellen Mitteln. Und das ist was, wo man sich, denke ich, schon auch was abschauen kann, weil das ist was, was natürlich an anderen Spots genauso funktioniert, wo die Bedingungen ähnlich sind, dass man nicht unbedingt jetzt irgendwie gleich 1, 2 Millionen Euro investieren muss, um eine Welle zu bekommen, sondern es geht halt auch mit weniger, ja, wenn die Wasserstände entsprechend
Ja,
konstant sind.
spannend. Also gut genehmigungsmäßig, klar. Hätte ich jetzt auch angenommen, dass das auch tatsächlich EU-rechtmäßig schon irgendwo noch komplizierter sein könnte, wenn man den Spot quasi gar nicht so ungefährdet erreicht. Aber gut, es ist dann auch ein vereinsbezogenes Ding. Das heißt, die sind dann, wie ist die Haftbarkeit da, wenn irgendwas passiert, wenn sich da irgendjemand, der auf dem Weg zur Welle ist, da was weiß ich, über den Drahtzaun mault und verletzt oder was auch immer.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das läuft bei denen über den Verein. Müsste ich aber auch nochmal genau nachfragen.
Ja, es sind ja auch Kleinigkeiten, da wollen wir heute auch nicht ins Detail gehen. Da kann man sich, wenn dann, bei entsprechenden Stellen informieren, denke ich, ne? Aber ja, ist halt ein mega spannender Punkt, was für Unterschiede zwischen den Ländern natürlich sind. Auch die Umweltrichtlinien sind dann, also sind dann wenig EU-Recht, sondern hauptsächlich komplett aus Deutschland, was überall so bei uns jetzt oftmals eine große Hürde ist, ne?
Ich glaube, da greifen viele Sachen ineinander über, die da recht komplex zu beantworten sind. Wir haben gerade zum Beispiel zum Thema unserer Welle eine Umweltverträglichkeitsprüfung laufen, die all diese Aspekte mit inkludiert. Und damit schaffen wir quasi bei uns vor Ort erstmal für eine gewisse Sicherheit, was die Umweltaspekte angeht.
Genau, die LAN-Welle ist ja auch, ihr seid jetzt auch schon eine ganze Weile im Gange. Ich habe von euch auch kurz bevor meiner letzten Folge mit Moritz erst gehört, dass da auch ein Projekt im Gange ist, nebst vielen weiteren. Habt ihr einen groben Überblick, was jetzt im Moment in Deutschland und vielleicht sogar in Europa an Projekten existiert?
Ich habe als kleines Nebenprojekt eine Liste erstellt mit allen Projekten und fertiggestellten Wellen, wo ich Informationen anfüge. Wellenbreite, Höhe, wann sie ungefähr aktiv ist, wer sie betreibt, Webseiten, um genau diese Informationen zu bündeln. Und im Idealfall schaffen wir es zusammen, vielleicht dann auch eine Karte zu erstellen, um dann auch allen, die Interesse haben, quasi einen recht entspannten Überblick über ganz Europa zu verpacken. Vielleicht sogar weltweit demnächst.
Ja, cool. Da kannst du dann ja auch auf mich zurückkommen und mir die mal zukommen lassen. Dann werde ich die mal in einer Folge thematisieren, was da alles an Projekten geplant ist oder auch schon existiert.
Gerne.
Und von denen, die wirklich jetzt noch in der Frühplanung sind, die habt ihr jetzt aber auch noch nicht alle eingeladen oder bei dem Treffen oder waren da auch schon viele da?
Also wir haben bei uns alle, die in unserem deutschen der Selbsthilfegruppe drin sind, haben wir eingeladen. Es gibt aber noch welche, die wir jetzt gerade neu kennengelernt haben und die gerade am Starten sind, die wir jetzt quasi noch anfangen einzuladen. Wir wollen natürlich auch den Spagat gehen, dass wir sagen, jeder, der die Idee einer Welle hat, ist natürlich schon mal gut. Aber es ist natürlich auch ganz schön, wenn man dann auch weiß, hat der Spot überhaupt irgendeine Chance, dass da jemals eine Welle entstehen kann. Aber wir versuchen alle wirklich, die eine Welle umsetzen wollen, auch bei uns in den Chat zu holen.
Ja, cool. Die Wellenbauer, die vor Ort waren, wie haben die so die DIY-Welle beurteilt? Haben die gesagt, wow, Respekt? Oder naja, könnte man da vielleicht noch, haben die noch Anmerkungen gehabt?
Also da müsste man die Leute selber fragen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Wellenbauingenieure auch alle begeisterte und teilweise auch sehr gute Surfer sind. Das hat mich auch sehr überrascht. Auch zum Beispiel von den Welleninitiativen, die jetzt selber noch keine Welle haben, wie zum Beispiel die Schweizer aus Bern, alles super Surfer gewesen. Ja. Ja, ich denke, die hatten auch viel Spaß auf jeden Fall mit der Welle. Und klar, wenn die, vielleicht konnten die sich auch ein bisschen was abschauen, ja, wo man sieht, dass es vielleicht auch technisch ein bisschen einfacher funktioniert. Ja.
Also ich habe keinen der beteiligten Wellenbauer gehört, der nicht begeistert war. Also wir standen auch viel zusammen, wenn man auf seine Welle gewartet hat. Und also ich habe einhellig wirklich Begeisterung dort rausgehört.
Ja, cool, okay. Ich treffe mich ja demnächst zum Gespräch auch mit dem Marco und Lasse von Dreamwave. Denen werde ich die Frage dann auch noch mal stellen, wie die das Ganze in die Welle dort beurteilen. Und ich meine, wenn man überlegt, Vorbild ist ja irgendwie nach wie vor so die Münchner Wellen, ne, die halt auch so einfach entstanden sind, wenn man es mal so will. Ne?
Das ist der Idealfall.
Zukünftig ist so der Plan, dass sich halt die ganzen Initiativen vernetzen, untereinander lernen und möglichst viele weitere Wellen entstehen. In München ist sowieso das Thema immer groß, dass mehr Wellen gewünscht sind. Wie ist so eure Einschätzung? Wird der Run auf diese Flusswellen auch immer weiter groß ansteigen?
Also ich glaube, der Run wird weiter ansteigen. Und ich glaube, was ich jetzt auch spannend finde im Nachgang noch zu Prag, dass man verschiedene Lösungsansätze präsentiert bekommen hat. Und ich glaube, je mehr Lösungsansätze, die weniger in die Umwelt eingreifen, machen es leichter, solche Wellen umzusetzen. Und je leichter die Wellen umzusetzen sind, desto mehr Wellen wird es zwangsläufig geben. Und deswegen, ich glaube schon, das wird ein anhaltender Run sein, vergleichbar mit den frühen Skiliften, den Wasserskianlagen oder so. Ich glaube, das wird ein richtig großes Thema werden.
Ja, und bestimmt ja auch ein spannendes Thema, weil man jetzt schon öfter mal hört, dass die eine oder andere Welle schon ganz gut besucht ist und schon ein bisschen überladen ist. Und wenn man dann so in Diskussionen der letzten Monate guckt, hier wie diese Fährwelle da am Rhein oder Ben Gravy war, wo dann riesige kleine Skandale sich auftaten, weil da eine Welle verraten wird, da merkt man schon, wie labil die Surfszene da manchmal auch ist und wie wichtig es ist, dass vielleicht dann doch mehr Ausgleich geschaffen wird und es doch die ein oder andere Welle mehr gibt, ne? Bevor es zu solchen Akten kommt.
Genau, und so ist es ja jetzt auch immer noch mit den Flusswellen teilweise, dass das halt alles Secret Spots sind, also die natürlichen Flusswellen, die halt auch nur bei bestimmten Wasserständen laufen. Also da ist es ja auch eine große Geheimniskrämerei darum und Surfen wird halt einfach mehr zum Breitensport und ist auch ein unglaublicher Trendsport. Und ja, die Leute, die halt in Binnenländern leben, wie wir hier in Bayern, wir müssen halt mehr Flusswellen bauen, damit die Leute auch diesem Sport nachgehen können.
Absolut. Und gerade so im Hinblick auf den internationalen Wettkampfsport ist ja wirklich auch jetzt Rapid Surfen einfach mal eigentlich ja interessanter als das eigentlich normale Wellenreiten, ne? Weil es halt wirklich Chancengleichheit viel mehr bietet. Und gut, wenn die Wavepools jetzt mal irgendwann alle aus dem Boden sprießen, in diversen Ländern ist das vielleicht auch wieder noch was anderes. Aber eigentlich ein Supersport, um irgendwo auch zum Beispiel sowas olympisch oder irgendwo stattfinden zu lassen. Wie ist denn eurer Meinung nach die Einschätzung, wie wird das mit den Wettkämpfen weitergehen? Bisher gibt es die Rapid Surf League und dann auch sowas wie die DM und ähnliches. Wird es da mehr internationale Wettkämpfe zukünftig auch geben?
Also das war tatsächlich auch ein Thema bei unserem Summit. Und gerade der tschechische Wellenreitverband, dort war auch ein Vertreter da, der hat das Thema ein bisschen fokussiert und der wünscht sich da auch mehr internationale Contests im Rapid Surfen. Und ich glaube, der ist jetzt auch gerade im Austausch mit dem Quirin Rohleder, der die Rapid Surf League betreibt, ob man da was auf europäischer Ebene machen kann. Und wir hatten auch diskutiert, ob wir so Vereinsmeisterschaften auf europäischer Ebene mal ins Leben rufen. Also da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, aber wir sind an dem Thema dran. Und ich denke, ja, da wird es auch mehr Contests geben. Also das Thema Leistungssport, das kommt halt dann als nächstes. Für uns ist es immer als erstes wichtig, den Breitensport zu fördern und dann den Leistungssport. Aber es ist sicherlich auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden.
Ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Ich wollte noch einmal auf die Anfangsfrage zurück. Was waren sonst so für Vorträge, was alles so thematisiert würden? Habt ihr da nochmal so einen Überblick, was alles die Reizthemen dieser Projekte sind?
Reizthemen würde ich jetzt so gar nicht sagen. Es sind verschiedene Lösungsansätze, wie man eine Welle bauen kann. Das Thema Sicherheit wurde nochmal rausgearbeitet. Wir hatten ja zum Glück auch noch den Thorsten Keck aus Nürnberg dabei. Dann hatten wir noch Wavemaster aus Hannover dabei, die quasi das Thema Sicherheit auch nochmal vor Ort geschildert haben, was halt einfach ein super Feature ist. Bei den Dreamwave-Konstruktionen aktuell ist dieser Notaus, dass du wirklich eine Welle innerhalb von 15 Sekunden quasi flach schalten kannst und man einfach nach hinten rausgeströmt wird. Das ist schon echt immer wieder beeindruckend. Und das hat auch alle anderen so ein bisschen umgetrieben, das Thema Sicherheit. Und was aber auch noch ein schönes kleines Highlight für mich war, ist, der Lasse hat einen schönen Vortrag gehalten von Dreamwave. Ja. Und am Ende hat er mit einer ganz kleinen Zeichnung nur, aber hat angedeutet, dass das Thema Barrels bei denen auch mit auf dem Plan steht.
Okay. Ja.
Und er hat sich dazu nicht weiter ausgelassen. Er hat nur so ein kleines Augenzwinkern hinterhergeschoben und die Zeichnung und hat sich dann aber bedeckt gehalten. Also ich glaube, das hat mich überrascht, was da auch noch alles technisch in der Pipeline ist.
Ja, wow.
Da haben wir aber leider nicht mehr zu erfahren können.
Ist bisher so ein bisschen so ein Thema, das eigentlich bei Flusswellen eher so ein bisschen auch weggeredet wird, ne? Dass es nicht so spannend ist, eine Barrel in einer Flusswelle zu haben, weil sie irgendwo, man existiert sonst meistens bei so natürlichen, habe ich schon öfter gehört, ne, dass man sich irgendwo reinziehen lassen kann und dann in einer Barrel steht. Das ist aber irgendwie, alle, die ich bisher gehört habe, haben das so, naja, es ist irgendwie ganz lustig mal, aber nicht so der Hammer. Aber vielleicht kann man das ja auch ganz anders umsetzen wieder, ne, dass man sich gar nicht so vorstellt.
Wir haben keine Ahnung, man braucht auf alle Fälle jede Menge Wasser. Wir kennen, glaube ich, das aus Norwegen, wo der Gerwin Andreas war. Mhm. Gibt's ein schönes Video zu bei dieser Flusswelle, die barrelt. Wie das technisch umzusetzen ist, weiß ich nicht, aber ich bin mal gespannt auf die nächsten näheren Informationen.
Ja, ja, ich auch. Cool. Da werde ich ihn auch mal nachfragen, ob er da schon was leaken kann.
Sehr gerne.
Sicherheitsaspekt ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. Was spielt da alles eine Rolle? Gerade du, Paul, wir mussten unser Meeting schon einmal kurz verschieben, weil du gerade einen kleinen Surfunfall hattest. Beim Riversurfen.
Ja, das kann man so sagen. Das lag aber weniger an der Sicherheitseinrichtung, sondern eher an meiner Tollpatschigkeit. Da war ich ein bisschen übermütig und habe mit dem Beton außerhalb vom Pool ein bisschen Kontakt geschlossen bei einer City Wave. Aber was mich überrascht oder begeistert hat, ist, dass ich in Prag eine Surferin aus Bratislava kennengelernt habe, die Milka. Und die macht zum Beispiel Belt Leashes. Das sind Klettgurte, die du um den Bauch legst und da quasi steckst du deine Leash drum. Und wenn du diesen Klettverschluss aufmachst in einer Flusswelle, wenn du irgendwo hängen bleibst, trennst du dich mit diesem Gürtel automatisch auch deine Leash und alles ab, was dranhängt mit dem Brett.
Ja.
Die Hannoveraner hatten ihre eigene Lösung dabei. Die arbeiten mit einem Magnetverschluss, der quasi über eine Sonnlast am Ende dann quasi die Leash mit dem Brett auch von dir trennt. Das heißt, wir konnten direkt vor Ort zwei verschiedene Systeme begutachten und es ist, was ich so mitbekommen habe, die beiden innovativsten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe zu dem Thema. Und Hannover will nächstes Jahr, glaube ich, damit in den Vertrieb gehen und Belt Leashes dort Surf, die gibt es jetzt gerade quasi, sind die rausgekommen.
Naja.
Basierend aber auch auf einem Vorfall in Bratislava zum Beispiel, Belt Leash, wo jemand dort ein bisschen Thema hatte mit der Second Hydraulic und festhing und darauf basierend dieses System entwickelt hat. Also auch einfach aus der Praxis raus das Thema aufgegriffen.
Ja, super spannend, was alles da sich entwickelt. Ich habe auch gerade gesehen auf Instagram, dass es in Hannover jetzt einen Rapid Surf Shop gibt, der sich anscheinend als Shop jetzt ausschließlich mit dem Rapid Surfen beschäftigt, ne? Und bisher haben wir gut, viele spezialisieren sich schon drauf, gerade viele Shaper und ähnliches, ne? Aber so ein reiner Rapid Surf Shop jetzt mittlerweile ist schon auch ein Zeichen, was da wohl noch alles kommen mag zukünftig.
Ja, das sieht man eigentlich in jeder Stadt, wo es dann so eine stehende Welle gibt. Da siedeln sich dann auch die entsprechenden Firmen drum an oder bilden sich aus. Also in München haben wir auch unglaublich viele Shaper, Leute, die Surfwachs herstellen. Ja. Wir haben Leute, die Surfpads herstellen. Also gibt es unglaublich viele, viele Firmen auch, die sich da dranhängen.
Ja, als ich den Heiko dazu befragt hatte bei meiner letzten Folge über die Leinewelle, sagte er auch noch, dass von ihm oder von dem Verein aus direkt kein Material zur Verfügung gestellt wird, auch so Leihsachen oder sowas nicht, dass man schon mit seinem eigenen Material anreisen muss. Und so schnell geht's, dass dann anscheinend schon die Szene selber darauf eingegangen ist und da schon entsprechend was draus hervorgegangen ist. Ist ja auch ein gutes Zeichen. Ja, cool, wenn sich das einfach immer weiter nördlich vorzieht jetzt. So noch eine Frage jetzt, vielleicht noch so eine meiner Standardfragen zum Lifestyle der Veranstaltung. Es gab am ersten Tag, glaube ich, es gab einmal so die Soft-Party, wo erstmal so ein bisschen ruhig gemacht wurde, weil es wahrscheinlich dann den nächsten Tag auch sehr viel Input und sehr viel Konzentration erforderlich war. Und am Abschluss gab es noch die Strong Party. Gab es denn irgendwie so den Mega-Hit der Veranstaltung, den wir in meine Spotify-Playlists mit einbeziehen sollten?
Das ist eine sehr gute Frage, Moritz. Also ich habe keinen präsenten Hit des Abends irgendwie im Hinterkopf. Ich war, glaube ich, durch die vielen angeregten Gespräche ganz gut abgelenkt. Die Musik habe ich, muss ich gestehen, echt gar nicht so wahrgenommen.
Das ging mir ganz genauso, ja. Mir ging es auch mehr um die Gespräche mit den Leuten. Ich habe die Musik auch gar nicht so wahrgenommen.
Aber was die vor Ort gemacht haben, Benni, ist für dich auch noch interessant. Die haben ein altes Sportlerheim der Armee, wurde denen quasi zur Miete zur Verfügung gestellt. Das haben die jetzt umgebaut mit Workspaces. Die haben einen großen Sitzungssaal. Die haben dort eigene Büros, eine eigene Dusche, WCs, Küche, die haben wirklich alles dort vor Ort an der Welle, direkt an einem großen Skatepark. Ah, also die Location ist wirklich quasi perfekt für, sag ich mal, Gipfel, für Veranstaltungen, für Partys. Das ist wirklich großartig. Die haben einen großen Beamer dort für Vorträge und Präsentationen. Das ist wirklich, habe ich in der perfekten Kombination noch an keiner anderen Welle gesehen. Das ist wirklich richtig, richtig gut.
Ja, super. Perfektes Gesamtkonzept dann auch einfach, ne, dass man das mit allen möglichen Sachen kombiniert. Ja. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Muss nur noch der Zugang zur Welle vielleicht noch ein bisschen dran gearbeitet werden, wenn ich das hier zugehört habe.
Nee, der ist Teil der Erfahrung. Also das ist schon, Moritz hat recht, ein bisschen Guerilla-Style, aber ich war einmal in Prag auf der Welle und hat uns Gewitter überrascht, auf der Moldau. Mit Starkregen und dann sind wir dann quasi dort weggeschwommen und dann kam die Wasserpolizei noch vorbei, aber man kennt sich, man winkt und das ist schon alles ein Gesamtpaket. Alleine das zur Welle schwimmen und das Zurückschwimmen, das ist wirklich ein interessanter Weg. Weiß nicht, wie das in Deutschland wäre, Moritz, mit Haftungsfragen, aber es ist wirklich, sollte man mal gemacht haben. Aber auch dort wollen sie, dass wenn man zum Surfen kommt, eine quasi Initialstunde macht mit einer Einweisung. Muss man sich vorher anmelden, bevor man für das restliche Schedule der Surferde freigeschaltet wird. Also die nehmen das schon noch ernst mit Einweisungen und der lokalen Besonderheiten.
Mhm. Genau, man muss auch mit Helm surfen und mit Prallschutzweste und Bauchleash eigentlich auch. Und das macht auch Sinn. Also man hat ja eben noch diesen Wildwasser-Kanupark dahinter. Und wenn man jetzt Pech hat und nicht rechtzeitig wieder in die Rückströmung nach links oder rechts paddelt, dann würde man auch in diesen Kanupark, Wildwasserpark da reingespült werden. Und da ist es ganz hilfreich dann, wenn man Schutzausrüstung anhat.
Ja. Das heißt also, Wassersport wird da schon ordentlich betrieben. Ja, ich glaube, ich war selber schon mal auf der Moldau paddeln, glaube ich, als ich eine Couchsurfing-Reise durch die Gegend gemacht habe. Und die ist auch gut, die Welle dann einfach mit eingeflanscht, so ungefähr.
Ja, das ist ein sehr schönes Miteinander dort. Also die Kajak- und die Kanufahrer fahren dort in den Wildwasserpark. Die Surfer sind dabei und das Schöne ist auch einfach, dass in Prag viele einfach beides machen. Das heißt, die kennen sich sehr gut aus und die Expertise ist dort von beiden Seiten da und das macht das Verständnis dort auch besonders stark für den Kajak-Kanusport und für den Surfsport. Mhm.
Vielleicht noch zum Schluss, aber man steigt in die Welle schon auch sitzend von der Seite ein oder startet man, wenn man da hinpaddelt, auch per Take-off quasi?
Nee, ganz klassisch. Die haben links und rechts ihre Rechtecken, also 90-Grad-Winkel, wo du dich draufsetzen kannst, also wie man es gewohnt ist.
Mhm. Okay. Ja, geil. Also.
Und noch ein kleines Randnotiz zu dem ganzen Event in Prag. Das hat natürlich dann doch auch ein bisschen Geld gekostet, weil in Prag die Verpflegung war vor Ort, die Technik wurde teilweise ausgeliehen, alle Vorträge wurden gefilmt und aufbereitet, dass die sich jeder im Internet angucken kann. Was auch sehr schön ist. Ein Vortrag konnte nicht gehalten werden, den wollen wir noch nachreichen über ein Webinar. Und das ganze Event ist komplett gesponsert gewesen von der Community. Und da war ich mit Moritz im Gespräch und habe gesagt, Mensch Moritz, wie können wir das denn lösen, um so ein bisschen Geld beisammen zu bekommen? Sagt er, naja, wieso denn nicht die Community? Und dann hat er gesagt, vielleicht können die Münchner IGSM Menschen was beisteuern. Und dann habe ich einfach die Idee aufgegriffen und quasi von diversen Wellen haben wir Geld bekommen. Also Prag sowieso, die IGSM, Nürnberg, Regensburg war dabei. Und dadurch hat sich das komplette Event durch die Community selber getragen. Das finde ich auch ganz schön am Ende, wenn man das so machen kann.
Super, ja. Wirklich ein schönes Community-Event dann, ja. Und da sind auch weitere Treffen geplant. In welchem Abstand so? Ist das nächste schon irgendwo im Gespräch?
Ja, also das war quasi.
Das nächste ist schon im Gespräch.
Also quasi, als wir uns schon in Prag verabschiedet haben, hatten alle so ein Glühen in den Augen, dass wir gesagt haben, da können wir möglichst bald Neues machen. Momentan sind wir schon in Planung für das nächste Jahr. Und es hat sich jetzt noch irgendwie Kanada zu uns connected und wir haben jetzt auch das erste kanadische Projekt bei uns mit aufgenommen und das aus dem europäisch scheinbar jetzt langsam ein international wird. Und so, dass wir momentan davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr an einer der Wellen einen internationalen Gipfel abfeiern werden.
Sehr cool. Das klingt echt nach einer super Entwicklung in dem ganzen Bereich. Super schön. Ja, wer weiß, vielleicht gibt's dann ja beim nächsten Summit den ultimativen Mega-Hit, den er mir dann nennen könnte, wenn wir uns vielleicht dann wiederhören. ja, dann würde ich sagen, Moritz war schon in seinem letzten Gespräch in der Pflicht. Paul, dann bist du jetzt nochmal an der Reihe. Was ist denn für dich im Moment gerade beste Mucke zum Surfen gehen? Was erinnert dich an Surfen oder was ist einfach gerade im Moment der Song für dich?
Das neue Soloalbum von Grian Chatten und von ihm das Lied Fairlies. Das höre ich richtig gerne auf dem Wasser und auch auf dem Weg zu Wasser.
Okay. Kenne ich auch noch nicht. Freue ich mich wieder. Ist immer wieder geil, was für, dass ich hier endlich mal wieder neue Musik kennenlerne. Denn ich bin ja eigentlich auch mal so ein Musiknerd, aber oftmals höre ich dann doch die alten Sachen nur und schön, gut, freue ich mich. Danke dafür.
Gerne.
Ja, dann bin ich eigentlich mit meinen Fragen durch. Gibt's noch was?
Ich glaube, was noch ganz spannend ist, was wir am Ende auch alle rausarbeiten wollen durch Prag, ist, dass wir allen Surfwellen und Leute, die eine bauen wollen, eine Art Handbuch zur Verfügung stellen wollen. Martin aus Prag hat es das Cookbook genannt, dass wir auf einer DIN A4-Seite komprimiert all das Wissen, was wir über die Jahre gesammelt haben, allen, die interessiert sind, weitergeben können. Ja. Ich habe, sag mal, in 3 Jahren wirklich mühevoll mir über viel, viel Zeit viele Informationen angeeignet, die man teilweise aber sehr komprimiert wiedergeben kann. Und wenn ich all das, was ich jetzt weiß, schon früher gewusst hätte, wären so ein paar Sachen noch schneller gegangen. Ja. Und wir wollen quasi allen Surfwellen diese DIN A4-Seite zur Verfügung stellen, mit Links drin, wo sie sich dann weiter informieren können, mehr im Detail. Und die werden wir dann über die Flusswellenprojekte selber hochladen. Und momentan sind wir im Gespräch, zu dem Netzwerk eine eigene Homepage zu starten, wo dann die Leute auch genau darüber uns kontaktieren können und Informationen abrufen.
Das klingt echt so nach Entwicklung in dem ganzen Bereich, dass da wirklich man mit rechnen kann, dass wirklich vielleicht echt auch fertige Projekte in den nächsten 10 Jahren irgendwo aus dem Boden sprießen. Das ist echt, echt super. Also sehr löblich, dass das mal einfach jetzt zu diesem Status kommt, glaube ich. Und ja, allein dieses Komprimieren von Informationen. Ne? Ich denke auch, ich wäre so jemand, wenn das jetzt mein Projekt wäre, ich hätte Bock drauf, wenn ich anfangen würde, mir dann jede Kleinigkeit aus dem Netz suchen zu müssen und irgendwie aufbereiten, dann hätte ich wahrscheinlich schon irgendwann genug gehabt, so ungefähr. Und diejenigen, die das jetzt durchgezogen haben, Hut ab auf jeden Fall. Und das, ja, denke, da so ein Handbuch, das kann super viel bringen, glaube ich. Das ist großartig.
Wir hoffen somit noch mehr Wellen in kürzerer Zeit zu bekommen, aber das ist natürlich, muss man am Ende schauen, wie sich es dann in der Realität als praktisch darstellt.
Ja, genau. Ja, wenn so viele Beiträge schon existieren, die ihr aufgenommen habt, wo findet man die? Die würde ich gerne dann auch verlinken in den Shownotes, dass jeder, der Interesse hat, direkt reingucken kann.
Genau, also Paul hat schon erwähnt, die Vorträge von den ganzen Wellenbauingenieuren und Firmen, die kann man sich auf YouTube anschauen, auf dem Kanal von der Prager Welle, Vilni Stavicne heißt der, genau, packst es dann in die Shownotes, da kann man sich die alle Vorträge und Präsentationen anschauen.
Perfekt. Ich verlinke natürlich auch die LAN-Welle und die IGSM natürlich auch wieder und ja, die als Adressen, an die man sich wenden kann, wenn man noch mal Fragen hat zum ganzen Thema. Ne? Dann würde ich erstmal danke für die Informationen sagen und ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß beim Organisieren der nächsten Treffen und natürlich bei Projekten allgemein. Ihr seid ja beide weiterhin sehr aktiv, was die Wellen in euren Gegenden angeht. Und ja, vielleicht hören wir wieder voneinander beim nächsten Treffen oder so.
Benni, vielen Dank.
Ja, würde mich freuen.
Ja, das ist doch wohl echt eine Mega-Entwicklung in dem Bereich, oder? Was meinst du? Da sieht man echt, dass hier bereits eine ganz eigene Szene entsteht mittlerweile, die eine eigene Sportart voranbringt. Selbst wenn natürlich alle das eigentliche Wellenreiten irgendwo eint, alle SurferInnen Es gibt mittlerweile zahlreiche Leute, die im Grunde fast oder sogar komplett ausschließlich Rapid surfen, weil sie gar nicht unbedingt den Urlaub am Meer verbringen möchten, vielleicht sogar. Und besonders klasse ist halt auch die Organisation in Vereinen, die dann halt auch wirklich die sozialen und finanziellen, gesellschaftlichen Hürden da reißen lässt. Ne? Surfen muss dann also nicht mehr zwingend so ein Outlaw-Hippie-Sport sein, wo man sein Leben drauf ausrichten muss, um dann zu betreiben oder geschweige denn halt auch ein Rich-Kid-Sport zu sein. Das ist durch solche Vereinsstrukturen, dass man da einfach Mitglied sein kann und dann seine Surf-Slots bekommt, möglich. Und natürlich quasi kein Energiebedarf für so eine Flusswelle. Das ist auch einfach mal ein mega spannender Aspekt, der genau das ist, was man heutzutage braucht. Ich werde mich dem Thema auch demnächst nochmal näher widmen und werde mal versuchen, das Thema nochmal zu besprechen, was es denn umwelttechnisch trotzdem noch alles für Probleme mit sich bringen könnte, wenn jetzt auf einmal überall solche Flusswellen aus dem Boden sprießen. Da habe ich schon einen ganz interessanten Gesprächspartner für, aber da vorher muss ich da noch ein bisschen Recherche betreiben. Wird aber bei Zeiten mal kommen demnächst das Thema. Und ja, ansonsten, ich habe Meinungen gehört von Leuten, dass Rapid Surfen wahrscheinlich in der Versenkung verschwinden könnte, wenn erst die Wavepools gebaut sind und überall das Ruder übernehmen. Ja, das teile ich aber wirklich nicht, die Aussage, glaube ich. Selbst wenn ich vermutlich nicht mehr so der regelmäßige Flusssurfer werde, da müsste ich erstmal gehörig üben, werde ich auch bei Zeiten, denke ich nochmal, aber ja, ich werde wohl kaum ein Stammgast an einer stehenden Welle sein, weil es von mir aus auch noch eine Ecke weg ist. Aber der Sport, der wird bleiben und wachsen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und der wird die Landlocked-Szene in Deutschland und Europa und überall in der Welt echt stark verändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, ich bleib da thematisch immer mal wieder am Ball. So, ich wünsche erstmal eine schöne Woche jetzt mal wieder. Ne? Schau gern einmal in meine Shownotes. Gib mir gerne Feedback zu welcher Episode oder Thema auch immer. Freue mich immer, von dir zu hören. Auch Themenwünsche sind mir willkommen. Schau gern mal in den besagten Audio-Weihnachtsblock rein. Ich bemühe mich, das möglichst ein bisschen lustig zu gestalten. Starte damit quasi am heutigen Montag und das wird sich immer ein Stückchen weiterentwickeln. Vielleicht kann ich dich ja tatsächlich für ein gutes Geschenk inspirieren. Ansonsten findest du natürlich auch die Spotify-Playlists da in den Shownotes. Und zum Ende so vielleicht noch so ein kleiner Vorweihnachtswunsch von mir. Abonnier mich doch gerne. Das hilft mir, in meinem Podcast voranzukommen. Und ich würde mich super über eine Rezension freuen. Einmal 5 Sterne bei Spotify oder halt bei Apple Podcast vielleicht sogar eine kleine Textrezension. Wäre irre cool für mich, da mal wieder was zu lesen. In dem Sinne, danke im Voraus und tschüss.
Ja, ne, was soll ich sagen, ne? Die Wellenlandschaft in Europa wächst, ey. Ich freue mich echt schon auf die geplante Karte, von der Paul gesprochen hat, wo alle River Raves eingezeichnet sind, ey. Kommt dann direkt neben meine Surfers Map daheim an die Wand. wundert euch mal nicht über die Hintergrundgeräusche. Ich sitze gerade in der Bahn. Ab nach Prag. Ich bin schon mega gespannt auf die Welle da. Und außerdem auch, ob's mein früheres Lieblingsessen, böhmische Knödel mit Gulasch, mittlerweile auch in vegan gibt. So, macht's gut. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.